Neuer Raum, gleiche Mission. Es ist eine Freude, heute Morgen mit euch in diesem Raum zu sein. In diesem Raum gibt es noch viel zu tun. Teppichboden verlegen, Steckdosen installieren, Dekorationen anbringen, die Bühne fertigstellen, die gerade gebaut wird, neue Stühle und so weiter. Dieser Raum ist definitiv noch nicht fertig, aber er ist nutzbar. Die jungen Erwachsenen haben gestern ihre Konferenz hier abgehalten und wie ich ihnen gesagt habe, war es passend, dass die erste Veranstaltung, die in diesem Raum stattfand, die Konferenz der jungen Erwachsenen war, da sie einen beträchtlichen Teil der Gemeinde ausmachen. Und es war eine großartige Konferenz. Es war wunderbar zu sehen, wie dieser Raum mit Anbetung, Gebet und Gemeinschaft erfüllt war. Wie ich Ihnen gestern mitgeteilt habe, war der Vers, der mir gestern in den Sinn kam, Psalm 37,4: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Als Gemeinde beten wir schon seit langer Zeit für neue Räumlichkeiten. Einen Raum, den wir nicht nur sonntags, sondern auch während der restlichen Woche nutzen können. Das waren unsere konkreten Gebetsanliegen. Ein Raum, der in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel ist, check. In der Nähe der Universitäten, check. Zu dem wir jederzeit während der Woche Zugang haben, um mehr Gemeindeveranstaltungen durchführen zu können, check. Groß genug für unsere Gottesdienste am Sonntagmorgen. Meistens ein Haken, sind wir noch nicht ganz sicher. Zu einem vernünftigen Preis, großer Haken. Ihr seht, wir hatten vor ein paar Jahren schon einmal wegen dieses Raumes angefragt. Aber der Preis war damals viel zu hoch. Und dann, Anfang dieses Jahres, hat uns das Einkaufszentrum angeboten, einen Raum auf -1 zu übernehmen. Es schien eine großartige Gelegenheit zu sein, aber es hat dann doch nicht geklappt. Und eine Zeit lang war ich deswegen entmutigt. Ich habe gebetet, Herr, was passiert da eigentlich alles? Aber dann hatte das Einkaufszentrum wegen dem, was auf -1 passiert ist, ein schlechtes Gewissen und hat uns auf diesen Raum aufmerksam gemacht. Ich sagte, danke, aber wir können uns das einfach nicht leisten. Und sie sagten, nein, dieses Mal, nennen Sie Ihren Preis. Normalerweise sage ich, wenn mir jemand sagt, ich solle meinen Preis nennen, immer eine Zahl, die zu hoch ist. Ich bin kein großartiger Verhandlungspartner. Ich bezahle immer lieber ein bisschen mehr und vermeide den Konflikt. Auch als sie sagten, nennen Sie Ihren Preis, begann ich mit einer Zahl im Kopf, die ich für angemessen hielt. Aber dann dachte ich, dies ist nicht die Zeit, vernünftig zu sein, dies ist eine Zeit für Glauben. Jesu Worte klangen mir immer wieder in den Ohren, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also nannten wir eine Zahl, die wirklich niedrig war. Und nicht nur das, wir baten auch noch um eine Sache mehr. Wir sagten, okay, das ist die Zahl. Und können wir das Gemeindebüro als Teil des Pakets behalten? Wieder, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das Einkaufszentrum sagte, ja, also kamst du und hast geholfen, die Wände einzureißen, die hier waren. Letztes Wochenende kamst du und hast gestrichen. Und hier sind wir heute. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass wir schon so schnell an einem Sonntag hier zusammenkommen würden. Aber Gott ist gut. Und so möchte ich, bevor wir Gottes Wort öffnen, einfach eine Zeit des Gebets haben. Eine Zeit, um Gott für all das zu danken, was er getan hat. Jesus sagte, dass sein Haus in erster Linie ein Haus des Gebets sein soll. Deshalb möchte ich mir Zeit nehmen, damit wir gemeinsam beten können. Du kannst leise beten oder laut, aber lasst uns mit Dank in seine Tore eintreten. Nach ein paar Augenblicken werde ich das Gebet abschließen. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag bitte mit mir Nehemia Kapitel 8 auf. Letzte Woche haben wir uns Nehemia Kapitel 2 angeschaut, als Nehemia die Stadtmauern von Jerusalem inspizierte. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch ein paar Sonntage Zeit, um den Rest des Buches Nehemia etwas weiter durchzugehen. Aber hier sind wir nun. An diesem Punkt der Geschichte, trotz Widerstand von allen Seiten, war nach 52 Tagen die Mauer vollendet. Das Projekt war abgeschlossen. Es war ein Moment des Triumphs für Nehemia und Israel. Ein Moment, um zurückzutreten und die Früchte ihrer Arbeit zu sehen. Ein Moment, um zurückzutreten und zu staunen, was Gott vollbracht hatte. Die Mauern waren also wieder aufgebaut. Aber wie stand es um den Zustand ihrer Herzen?
Denkt daran, der Grund, warum Israel ins Exil nach Babylon geschickt wurde, war ihre fortwährende Ungehorsamkeit gegenüber Gott. Gott hatte sie gewarnt, dass es Konsequenzen geben würde, wenn sie ihm nicht folgen würden. Aber Israel hörte nicht, und so wurden sie nach Babylon ins Exil geschickt. Die Frage ist also, wo stehen ihre Herzen in diesem Moment? Auch wenn das Projekt vollendet ist, haben sich ihre Herzen verändert? 8.1. Als nun der siebte Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie baten Esra, den Schriftgelehrten, das Buch des Gesetzes des Mose, das der Herr Israel geboten hatte, zu bringen. Das Volk versammelt sich. Sie treffen sich am Wassertor, was passend ist, denn wir werden sehen, dass das Volk verzweifelt durstig ist. Nicht durstig nach Trinkwasser, sondern nach lebendigem Wasser, das nur Gott schenken kann.
In Vers 1 beginnen wir, etwas im Herzen des Volkes zu erkennen. Das Volk forderte Esra auf, das Buch des Gesetzes des Mose zu ihrer Versammlung zu bringen. Esra war ein Priester und das vorherige Buch in der Bibel handelt von ihm. Das Buch des Gesetzes des Mose sind die ersten 5 Bücher der Bibel. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose und 5. Mose. Das Volk ist also zusammengekommen, um das Wort Gottes zu hören. 2-3-2. Da brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und alle, die verstehen konnten, was sie hörten, am ersten Tag des 7. Monats. 3. Und er las daraus vor dem Platz vor dem Wassertor vom frühen Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet.
Esra beginnt, aus der Bibel zu lesen, aber er liest nicht nur ein paar Verse. Er liest nicht nur ein paar Kapitel. Er liest stundenlang. Vom Morgen bis zur Mitte des Tages. Und wir bemerken, dass das Volk nicht gelangweilt ist. Sie schlafen nicht ein. Sie hören zu. Es heißt, ihre Ohren waren aufmerksam. Sie ignorieren Gott nicht mehr. Sie hören zu. Sie wollen von Gott hören. Man sieht schon, dass die Worte hören und verstehen in diesen Versen zweimal erwähnt werden.
4-8. 4. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man für diesen Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen Mattitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Maseja zu seiner Rechten, und Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zechaja und Meschulam zu seiner Linken.
5. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk, und als er es öffnete, erhob sich das ganze Volk.
6. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie erhoben ihre Hände, und sie verneigten ihre Häupter, und warfen sich vor dem Herrn mit dem Gesicht zur Erde nieder.
7. Auch Jeschua, Bani, Scherebia, Jamin, Akub, Schabetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, halfen dem Volk, das Gesetz zu verstehen, während das Volk an seinem Platz blieb.
8. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, deutlich vor, und sie erklärten den Sinn, so dass das Volk das Gelesene verstand.
Esra öffnet das Wort Gottes und beginnt, zu dem Volk zu sprechen. Er segnete den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk sagte: Amen, Amen. Und wir können hier lesen, dass nicht nur ihre Herzen bewegt wurden, sie wurden auch dazu bewegt, ihre Hände zu erheben. Sie neigten ihre Häupter mit dem Gesicht zur Erde und beteten den Herrn an. Sie drückten sich in der Anbetung durch ihre Körperhaltungen aus. Sie waren sichtbar bewegt, als sie Gottes Wort hörten. Ja, die Mauern waren wieder aufgebaut, aber wie sah es mit ihren Herzen aus? Nun, hier haben wir unsere Antwort. Welch ein schönes Bild von Gottes Volk, das in Anbetung zu ihm zurückkehrt. Nach allem, was sie durchgemacht hatten. Nachdem sie sich von Gott abgewandt und anderen Götzen gedient hatten. Nachdem sie Babylon versklavt waren.
nachdem sie gesehen hatten, wie viele ihrer Brüder und Schwestern getötet wurden. Nachdem sie ihre Stadt zerstört sahen, nach all dem kehren sie nun zum Herrn zurück. Die ersten 7 Kapitel von Nehemia handeln alle vom Wiederaufbau der Stadtmauern, aber der Rest dieses Buches beschäftigt sich ganz damit, das Volk Gottes wieder aufzubauen, ihre Herzen wiederherzustellen. Sie wollen von Gott hören.
Und in den Versen 7 bis 8 sehen wir, dass die Leiter ihrer Gemeinschaft ihnen helfen zu verstehen, was das Wort Gottes sagt. Das ist hoffentlich das, was ich gerade tue, das Wort Gottes lesen und dir helfen zu verstehen, was es bedeutet.
Den Sinn geben, wie es in Vers 8 heißt, damit du verstehen kannst. Aber dies ist auch das, was während einer Bibelstunde geschehen kann, oder es kann passieren, wenn du einfach einem Freund erklärst, was ein bestimmter Vers bedeutet. Gottes Wort muss gelesen werden, aber Gottes Wort muss auch gelehrt werden, um den Sinn zu geben. Und wenn Menschen Gottes Wort verstehen, führt das zu Verwandlung und Wachstum, wie wir in Vers 9 sehen.
9 und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das Volk ist sichtbar bewegt, als es Gottes Wort hört. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und das sehen wir hier. Ihre Herzen wurden durchdrungen, und sie wurden zum Weinen bewegt. Man kann sich die Menschen vorstellen, wie sie das Wort Gottes hören und das Wort Gottes verstehen und anfangen, die Zusammenhänge zu erkennen.
Sie beginnen, die Puzzleteile zusammenzusetzen.
Sie fangen an zu begreifen, wer Gott ist und welche guten Pläne er für sie hat. Seine Wege sind gut. Seine Wege sollten ihnen helfen, zu erblühen und zu gedeihen.
Aber sie erkennen auch, dass sie seine Wege abgelehnt hatten. Sie erkennen, dass sie sein Wort abgelehnt hatten. Und das führte sie zu Tränen. Das habe ich selbst bei meiner Errettung erlebt, als ich das Evangelium klar hörte, als ich hörte, dass Jesus, Gott im Fleisch, auf die Erde kam, um am Kreuz für meine Sünden zu sterben, dass er begraben wurde und 3 Tage später wieder auferstand und dass ich durch die Umkehr von meiner Sünde und durch den Glauben an Jesus als Herrn Vergebung und Rettung finden kann. Als ich das endlich verstand, als Gott mir die Augen dafür öffnete, war ich überwältigt. Als die Wahrheit des Evangeliums mir klar wurde, hatte ich dieses tiefe Empfinden, dass ich gegen einen heiligen und vollkommenen Gott gesündigt hatte. Er war so gut, und trotzdem war ich so schlecht gewesen. Ich hatte die Dinge auf meine eigene Weise getan. In dem Moment, als ich meine Sündhaftigkeit erkannte, fühlte es sich an, als würde ich fallen. Aber genau in diesem Moment verstand ich auch, dass Jesus gekommen war, um mich zu retten. Und er griff nach mir, hob mich empor und stellte mich aus einem gerechten Weg.
Gottes Wort führte mich zur Umkehr, wodurch ich erkannte, dass Jesus mich von meiner Sünde gerettet hat. Er hat mich aus der Finsternis herausgezogen. Und Gott tut das auch heute noch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute ist der Tag des Heils. Tut Buße und glaubt an Jesus Christus.
Das Volk Israel ist bewegt, als es Gottes Wort hört. Aber Nehemia sagt ihnen, dass dies noch nicht die Zeit zum Weinen ist.
Dann sagte er zu ihnen: Geht hin,
esst fette Speisen und trinkt süßen Wein und sendet Anteile denen, die nichts zubereitet haben.
Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn.
Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Stärke.
Da beruhigten die Leviten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert.
Und das ganze Volk ging hin, aß und trank, sandte Anteile und machte großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden,
die man ihnen verkündet hatte.
Der Grund, warum das Volk nicht trauern sollte, war, dass dieser Tag heilig war. Es war der erste Tag des siebten Monats, was bedeutete, dass es der Tag des Posaunenfestes war. Dies war normalerweise ein Tag der Feier, aber das Volk Israel weinte natürlich, weil es Buße tat. Als die Nation Israel also beginnt, Gottes Wort wieder zu befolgen, weist Nehemia sie an, das Posaunenfest zu feiern. So gehen sie in ihre Häuser, um zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Aber was war der Grund für ihre Freude? Natürlich könnten wir denken, dass sie sich freuten, weil die Mauern wieder aufgebaut worden waren. Sie waren in ihre Stadt zurückgekehrt und hatten sich wieder in ihren Häusern niedergelassen. Aber in Vers 12 heißt es, dass sie feierten, weil sie Gottes Worte verstanden hatten.
Sehen Sie, die Mauern waren nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, mit Gott zusammen zu sein. Die Mauern halfen dabei, das Volk Israel zu versammeln und zu vereinen. Und es war eine großartige Leistung, dass sie sie wieder aufgebaut hatten. Aber die Mauern waren nie das Wichtigste. Die Mauern waren immer zweitrangig. Das Entscheidende war, dass das Volk Israel zu Gott zurückkehren würde, in Anbetung und in Buße. Gott war das ultimative Ziel, nicht die Mauern. Die Mauern waren wichtig. Sie halfen ihnen, eine Identität als eine Stadt zu entwickeln, die sich selbst wieder aufbaute. Sie halfen, Israel zusammenzubringen. Aber die Kapitel 1 bis 7 waren nie das Hauptziel. Kapitel 8 war immer das Hauptziel, dass Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückkehrt. In der Stadt Jerusalem gab es wieder Freude. Die Freude am Herrn war ihre Stärke. Es war ein Grund zur Freude. Es war ein Grund zu feiern und fröhlich zu sein.
Diesen Raum hier auf Ebene 1 zu haben, ist großartig. Es ist schön. Ich freue mich.
Aber es gibt heute viele Kirchen auf der Welt, die schöne Gebäude, schöne Einrichtungen, schöne Bühnen, schönes Licht, schöne Musik und schöne Programme haben. Sie haben viele schöne Dinge, aber sie haben harte Herzen. Einen Raum zu haben ist wichtig. Aber wir müssen immer verstehen, dass für Gott das Wichtigste dein Herz ist. Es ist deine Beziehung zu ihm. Vor ein paar Monaten feierten meine Frau und ich unseren 18. Hochzeitstag. Vor 18 Jahren hatten wir unsere Hochzeit und feierten den Tag mit unserer Familie und unseren Freunden. Es war ein wunderbarer Tag. Es war ein Tag, den ich nie vergessen werde. Es war die Gelegenheit, unser gegenseitiges Versprechen und unsere Liebe für immer zu besiegeln, vor Gott und vor unserer Familie und unseren Freunden. Und natürlich bekommt man, wenn man heiratet, eine Heiratsurkunde. Es ist ein offizielles Dokument von der Regierung, das beweist, dass wir rechtmäßig verheiratet sind.
Stellen Sie sich nun vor, Sie wären vor fast 18 Jahren auf meiner Hochzeit gewesen. Nur damit Sie es wissen, damals war ich ein bisschen schlanker. Also fügen Sie das bitte Ihrer Vorstellung hinzu. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen zu Melissa und mir und sagen, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für euch. Aber dann sage ich, danke, ich kann es kaum glauben, dass ich endlich eine Heiratsurkunde habe. Ich habe mir immer eine Heiratsurkunde gewünscht. Schau dir meine Heiratsurkunde an. Ist sie nicht unglaublich? Natürlich sind sie davon etwas verwirrt und sagen, ja, die Heiratsurkunde ist schön, aber das Wichtigste ist doch, dass du jetzt mit deiner Frau zusammen sein kannst. Du kannst jetzt immer mit ihr zusammen sein. Aber ich sage, nein, du verstehst das nicht. Schau dir dieses Dokument an. Ich habe es endlich bekommen. Schau dir die Worte an. Schau dir die Unterschriften an. Ist das nicht erstaunlich? Ich habe mein ganzes Leben auf dieses Dokument gewartet. Und wahrscheinlich würdest du weggehen und denken, Clint hat den Verstand verloren. Sie verstehen den Sinn der Geschichte, oder? Es wäre absurd, sich mehr über die Heiratsurkunde zu freuen, als darüber, dass ich den Rest meines Lebens mit meiner Frau verbringen darf. Ja, die Heiratsurkunde ist notwendig, aber sie ist nicht das Ziel. Sie ist nicht der Grund, warum ich geheiratet habe. Die Urkunde ist der Beweis dafür, dass die Ehe rechtsgültig ist, aber sie war nicht das Hauptziel. Das Hauptziel meiner Hochzeit und Ehe
war, mit meiner Frau zusammen zu sein. Um ehrlich zu sein, weiß ich im Moment nicht einmal, wo diese Heiratsurkunde ist.
Dieser Raum ist großartig. Er ist ein Geschenk. Aber das Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Die Freude am Herrn war ihre Stärke und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich habe große Hoffnungen für diesen Raum. Ich hoffe, dass er ein Ort sein kann für Konferenzen für junge Erwachsene, Ehekonferenzen, Evangelisationstrainings, Hochzeiten, Bibelstudien, Gebet und mehr. Aber meine größte Hoffnung ist, dass du Gott in diesem Raum begegnest,
dass du in diesem Raum wächst, dass du Gottes Wort hörst, davon überführt wirst und dann zum Handeln bewegt wirst, genau wie es damals bei Israel war.
13. Am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Vaterhäuser des ganzen Volkes, zusammen mit den Priestern und den Leviten, bei Esra, dem Schriftgelehrten, um die Worte des Gesetzes zu studieren. 14. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israel während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. 15. Und dass sie es in allen ihren Städten und in Jerusalem verkünden und bekannt machen sollten. Geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige von Ölbäumen, wilden Ölbäumen, Myrten, Palmen und anderen laubbedeckten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Jetzt ist es also der zweite Tag, und einige Leute versammeln sich, um mehr in der Bibel zu lesen. Und sie lesen über das Laubhüttenfest. Wie ein Autor sagt, das Laubhüttenfest war ein einwöchiges Fest, das am 15. Tag des 7. Monats begann. Da es die Rettung des Volkes aus Ägypten feiert, war es passend, mit der Arbeit zu ruhen und vor dem Herrn anzubeten. Die Grundlage dieser drei Feste ist der Sabbat. Das Einhalten dieses Kalenders unterscheidet Israel von allen umliegenden Nationen. Das Laubhüttenfest war also eine Art zu feiern, wie Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Esra und die anderen lesen also vielleicht zum ersten Mal vom Laubhüttenfest in Gottes Wort. Und sie merken, oh, wir machen das ja gar nicht. Gehen wir und besorgen alles, was wir dafür brauchen. 16 bis 18. 16, da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten. Jeder auf seinem Dach, in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. 17, und die ganze Versammlung derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn seit den Tagen Jeschuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag hatten die Kinder Israel das nicht so getan. Und es herrschte große Freude. 18. Und Tag für Tag, vom ersten bis zum letzten Tag, las er aus dem Buch des Gesetzes Gottes. Sie hielten das Fest 7 Tage lang, und am 8. Tag war eine feierliche Versammlung, wie es vorgeschrieben ist.
Sie erkennen, dass sie das Laubhüttenfest nicht gehalten hatten. Also fangen sie an, es zu feiern. An diesem Tag. Ich bin sicher, dass diese Leute für diesen Tag bereits Pläne hatten. Aber sie lesen die Bibel, lesen vom Laubhüttenfest, erkennen, dass es laut Kalender in dieser Woche gefeiert werden sollte. Also hören sie mit allem auf und beginnen Laubhütten zu bauen. Seit den Tagen Josuas war das nicht geschehen. Aber an diesem Tag feierten sie. Und es herrschte große Freude. Das muss eines der schnellsten Beispiele für Anwendung sein, die wir in der Bibel sehen. Ihre Reaktion ist sofort. Sie lesen es und sie tun es. Normalerweise geschieht das nicht so schnell, oder? Manche Leute verwenden die Kategorien Kopf, Herz und Hände. Die Idee ist, dass wir zuerst das Wort Gottes hören, es in unseren Kopf gelangt. Und dann, wenn wir es verstehen und überführt werden, wandert es in unser Herz. Von dort geht es zu unseren Händen, was bedeutet, dass es in Aktion umgesetzt wird, von unserem Kopf zu unserem Herzen, zu unseren Händen.
Aber manchmal kann es Tage dauern, bis das Wort Gottes von unserem Kopf in unser Herz und von dort in unsere Hände gelangt. Manchmal kann es Jahre dauern.
Wir können Gottes Wort lesen. Wir können wissen, was darin steht. Wir können es sogar verstehen. Aber vielleicht versuchen wir es nicht in unserem Leben umzusetzen. Dafür gibt es viele Gründe. Angst vor Veränderung, die Weigerung, sich aus der Komfortzone zu bewegen. Oder vielleicht wollen wir Gott einfach noch nicht in diesen Bereich unseres Lebens lassen. Aber wie wir hier in Nehemia 8 sehen, finden wir wahre Freude im Gehorsam gegenüber Gott. Denn Gott weiß besser als wir, wie man lebt.
Gott weiß besser als wir, wie man ein freudiges und erfülltes Leben führt.
Gott weiß besser als wir, wie man die richtigen Entscheidungen trifft.
Gott möchte nicht, dass du ein langweiliges und uninteressantes Leben führst.
Nein, er möchte, dass du das überreiche Leben in Jesus Christus erfährst, ein Leben in Fülle.
Und er hat uns offenbart, wie wir leben können, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist.
Ich denke, wir sehen hier in Nehemia 8, dass je schneller du dich mit seinem Wort in Einklang bringst, desto freudiger wird dein Leben sein.
Vielleicht hat Gott dir bereits gezeigt, was du tun sollst, was er in dir verändern möchte, und du zögerst noch. Es ist in deinem Kopf, aber noch nicht in deinem Herzen oder in deinen Händen.
Lass mich dir sagen, Gottes Weg ist immer der beste Weg. Das bedeutet nicht, dass es der einfachste Weg ist, aber es ist immer der beste Weg.
Wage diesen Schritt des Glaubens. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Es muss nicht 20 Jahre dauern, bis es von deinem Kopf in dein Herz und in deine Hände gelangt. Wie wir heute Morgen gelesen haben, kann es heute geschehen. Die letzten Verse.
9.1. Am 24. Tag dieses Monats versammelte sich das Volk Israel mit Fasten in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern.
2. Und die Israeliten trennten sich von allen Fremden und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Schuld ihrer Väter.
3. Und sie standen auf an ihrem Platz und lasen aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, einen Viertel des Tages.
Einen weiteren Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn, ihren Gott, an.
3 Wochen später kehrt Israel immer noch treu zum Herrn zurück. Sie begannen eine Zeit der Sündenbekenntnis und des Fastens. Zuvor hatten die Leiter das Volk davon abgehalten, zu weinen und zu bekennen. Aber jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Sie versammelten sich als Gemeinschaft getrennt von allen Fremden und lasen einen Viertel des Tages die Bibel.
Danach bekannten sie ihre Sünden und beteten Gott für einen weiteren Viertel des Tages an.
Bekenntnis und Umkehr gehen immer Hand in Hand. Bekenntnis bedeutet, Gott die Wahrheit der Situation einzugestehen. Es heißt, Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Und die Umkehr sagt, Gott, ich möchte mich verändern.
Und wir sehen hier, dass das Volk bereit ist, sich zu verändern.
Gleich werden wir eine Zeit des Bekenntnisses und der Anbetung haben, genauso wie Israel es damals getan hat.
Es ist eine Zeit, in der du ehrlich zu Gott sein kannst.
Vielleicht gibt es eine Sünde in deinem Leben, die Wurzeln schlägt, und du musst damit im Bekenntnis zu Gott gehen. Gott ist treu. Wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht und wird dir deine Sünden vergeben und dich von aller Ungerechtigkeit reinigen. Das Bekenntnis ist also der erste Schritt. Die Umkehr ist der zweite Schritt.
Umkehr bedeutet, deine Meinung, dein Denken zu ändern. Und wahre Umkehr führt immer zu einer Veränderung der Taten.
Es beginnt mit Gottes Wort, das in unsere Herzen eindringt. Das führt zum Bekenntnis, das zur Umkehr führt. Und was ist letztlich das Ergebnis?
Lobpreis.
Letzte Verse. 4.5.
4. Auf den Stufen der Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiel, Chebanja, Buni, Scherebja, Bani und Chenani. Und sie riefen mit lauter Stimme zum Herrn, ihrem Gott.
5.
Dann sprachen die Leviten, Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Scherebja, Hodia, Chebanja und Petachja. Steht auf und preist den Herrn.
Euren Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Gepriesen sei dein herrlicher Name, der über alles Lob und alle Segnung erhaben ist.
Die Leviten, die der Stamm Israels waren, der hauptsächlich aus Priestern bestand, versammelten das Volk, um sie im Lobpreis zu leiten.
Der Rest von Kapitel 9 ist Israel, wie es Gott für seine Treue zu ihnen preist.
Während der Zeit Abrahams, durch die Sklaverei in Ägypten, beim Umherirren in der Wüste und im verheißenen Land.
Gott war die ganze Zeit mit ihnen. Gott war geduldig. Er war bereit zu vergeben, gnädig und barmherzig und reich an beständiger Liebe. Es war Israel, das dem Herrn nicht gehorchte, das sich von ihm entfernte.
Nehemia ist ein schönes Bild davon, wie das Volk Gottes zum Herrn zurückkehrt. Sie öffnen ihre Herzen für ihn, bekennen einander ihre Sünden und preisen Gott.
Wenn wir diesen neuen Abschnitt beginnen, möchte der Herr vielleicht einige Dinge in deinem Herzen erneuern. Wie wir letzte Woche in Nehemia Kapitel 2 gelesen haben, ist Ehrlichkeit zu dir selbst und zum Herrn immer der erste Schritt. Bevor wir das tun, möchte ich mit ein paar Punkten aus Nehemia Kapitel 8 abschließen.
1. Deine Beziehung ist wichtiger als die Aufgabe.
1. Im Reich Gottes ist die Beziehung wichtiger als die Aufgabe.
Das sehen wir hier im Buch Nehemia. Die Stadtlauern waren nicht das Wichtigste.
Das Wichtigste war die Rückkehr zu Gott. Die Aufgabe ist niemals wichtiger als die Beziehung. Das gilt für unsere Beziehung zu Gott und es gilt auch für unsere Beziehung zu Menschen. Denke daran, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Matthäus 5, 23 bis 24. 2. 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat?
24. Dann lasse deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe.
3. Das Opfer am Altar war wichtig, aber Jesus stellt die Beziehung in den Vordergrund. Er sagt, gehe zuerst hin und bringe die Beziehung in Ordnung. Und dann komm und opfere deine Gabe. Die Beziehung ist wichtiger als die Aufgabe. Deine Beziehung zu Gott ist wichtiger als dein Dienst für Gott. Deine Beziehung zu Menschen, wie du sie behandelst, ist wichtiger als jedes Dienstprojekt, an dem du arbeitest. Was nützt es einer Gemeinde, einen schönen Raum zu haben?
Aber ein verhärtetes Herz? Die Mauern waren nicht das Ziel, sie waren das Mittel zum Ziel. Und das Ziel war die Rückkehr zu Gott.
Dieser Raum ist nicht das Ziel. Dieser Raum ist ein Mittel, um Gott näher zu kommen.
2. Wahre Erweckung beginnt mit Gottes Wort.
1. In diesen beiden Kapiteln sehen wir die Kraft von Gottes Wort. Wie es im Hebräerbrief heißt, ist Gottes Wort lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt bis ins Herz. Unterschätze niemals die Kraft von Gottes Wort.
2. Lass diesen neuen Raum mit Gottes Wort erfüllt sein. Gottes Wort lesen, Gottes Wort lehren, Gottes Wort hören und Gottes Wort gehorchen.
3. Erweckung beginnt damit, Gottes Wort zu hören.
Erweckung geschieht, wenn wir unsere Sünden bekennen und in Reaktion auf sein Wort umkehren.
Und Erweckung ist vollkommen, wenn wir Gott die Ehre und den Lobpreis geben, genauso wie Israel es an jenem Tag tat.
Ich möchte, dass wir eine Zeit des Bekenntnisses und der Anbetung haben.
Das Lobpreisteam wird nach vorne kommen und uns im Lobpreis anleiten.
Aber während du singst, nimm dir Zeit und bekenne dem Herrn Dinge, bei denen du ehrlich sein solltest.
Die Bibel sagt auch, bekennt einander eure Sünden und ihr werdet geheilt werden.
Deshalb werde ich hier vorne sein, falls du das tun möchtest.
Oder du kannst deine Sünden einem Freund oder Familienmitglied bekennen, der oder das dir nahesteht.
Der neue Raum ist großartig, aber deine Beziehung zum Herrn ist wichtiger.